Applaus, Applaus. Ja, Freunde, wir beginnen die aktuelle Folge des Stadionsprecher mit sitzenden Ovationen für die deutsche Nationalmannschaft und im Speziellen auch für Julian Nagelsmann. Das waren doch mal zwei Länderspiele. Wow. Jens, wie ging's dir? Also wir müssen dazu sagen, heute ist Mittwoch, gestern Abend war demnach für uns das Spiel gegen die Niederlande. Der nächste Sieg nach dem 2-0 gegen Frankreich, ein 2-1. Ich hatte einen schönen Abend. Wie war es bei dir, Jens?
Hi Nils. Ja, ich hatte auch einen schönen Abend, muss ich sagen. Nachdem ich mich an die Trikotfarben einigermaßen gewöhnt hatte, so dieses Pink-Lila gegen Orange war schon auch ein Highlight.
Ja,
in der Tat. Nee, aber war doch ein schönes Spielchen und auch das zweite innerhalb der vergangenen 4 Tage. Von daher kann man ja erstmal positiv jetzt in die nähere Zukunft zumindest blicken.
Ich würde auch sagen. Und können wir festhalten, wir haben ja in der vergangenen Woche über Nagelsmanns Rollenspiele gesprochen. Sind diese Rollenspiele jetzt aufgegangen?
Also zumindest muss man sagen, dass er seine Rollenspiele definitiv durchgezogen hat. Also er hat eine klare erste Elf, die er in beiden Spielen auch auf den Rasen geschickt hat. Würde ich sagen, für so Testspiele, die es ja immer noch sind, auch wenn wir uns natürlich jetzt auf der Straße zur EM bewegen, schon auch eher ungewöhnlich, dass man zweimal mit der gleichen Startelf startet sozusagen, aber eindeutiges Zeichen dafür, dass er so diese Rollen definiert hat und auch ganz klar daran festhält.
Ja. Ich muss dir auch sagen, ich bin irgendwie sehr guter Dinge und alles, was er da jetzt so entschieden hat und gemacht hat, hat für mich einfach Hand und Fuß und ich freue mich für ihn persönlich und ich freue mich auch für die Spieler und die deutsche Nationalmannschaft an sich, dass das jetzt so gut ausgegangen ist mit den beiden Spielen und man merkt ja sofort, dass die Stimmung auch wirklich eine andere ist. Ne? Ja. Plötzlich trauen wir es uns wieder zu, da eben doch ein bisschen was zu reißen bei der EM. Und das hat er jetzt wirklich geschafft, mit natürlich auch Entscheidungen, die im Einzelfall sicherlich schwierig sind für Spieler. Ich denke an Goretzka zum Beispiel. Aber der Erfolg gibt ihm ja wieder mal recht.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, dass die Spiele auch so von seiner grundsätzlichen Ausrichtung auch richtig gelaufen sind. Ich würde jetzt nicht zu euphorisch werden, denn man muss auch einfach sagen, der Anspruch, den man jetzt vielleicht auch an die Nationalmannschaft hatte, gerade nach den Novemberspielen, der ist natürlich auch nicht so mega hoch. Und das muss man natürlich auch nochmal mit einbeziehen. Also blicken wir mal zurück auf den September, als er gesagt hat, ja, er hat eine klare Idee. Er weiß, wir brauchen einen einfachen Fußball. Wir müssen uns wieder auf unsere Tugenden besinnen. Wir brauchen eine klare Ausrichtung, eine klare taktische Ausrichtung auch. Das hat er ja dann erstmal im November komplett über den Haufen geworfen und ist mit seinen, sag ich mal, ja, mit dem, was er da versucht hat, ja, richtig gescheitert. Von daher, weil er jetzt das macht, was er ursprünglich angekündigt hat, dass man ihn dafür jetzt so sehr abfeiert und er jetzt als der Retter des deutschen Fußballs dasteht, also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Er hat's gemerkt, ja, er hat gemerkt, dass es so nicht geht und hat jetzt die richtigen Schlüsse draus gezogen. Absolut, hat auch richtige und mutige Entscheidungen getroffen, wie du auch gesagt hast. Aber, ja, immer langsam, ne?
Ich meine, man muss schon sagen, die Franzosen, finde ich, den hat man schon auch diesen Testspielcharakter ein bisschen angemerkt. Also sie haben mit besserem Personal gespielt, als ja noch vor ein paar Monaten, als Rudi Völler da mal eingesprungen ist. Und trotzdem, glaube ich, die wollten gewinnen. Und den Niederländern hast du es gestern auf jeden Fall angemerkt, dass die gewinnen wollten. Und Niederlande ist, glaube ich, Platz 6 der Weltrangliste, also auch keine Laufkundschaft. Deutschland ist aktuell Platz 16. Die musst du erstmal schlagen. Und ich bin bei dir, man sollte es jetzt nicht übertreiben, was die EM-Euphorie angeht. Aber sich so ein bisschen freuen ist, glaube ich, erlaubt.
Ja, absolut. Und das war ja auch eine gute Leistung. Und man muss ja auch sagen, dass er dann auch mit seinen Einwechslungen auch nochmal richtig was bewegt hat. Ja. Denn erinnere dich mal an die zweite Halbzeit jetzt zum Beispiel gegen die Niederlande zurück. Die ersten 20 Minuten waren richtig mau. Kann man natürlich auch in gewisser Weise verstehen. Da stehen Spieler auf dem Platz, bei denen es in den kommenden 8, 10 Wochen noch richtig um was geht. Ne? Havertz möchte mit Arsenal Meister werden. Die Leverkusen-Spieler möchten sich die Meisterschaft in Deutschland nicht mehr nehmen lassen. Dann standen mit Marc-André Ter Stegen und mit Rüdiger noch Spieler auf dem Feld, die in Spanien noch richtig was reißen wollen und müssen. Und dass die dann vielleicht irgendwann auch gesagt haben, okay, jetzt will aber auch gucken, dass ich hier einigermaßen gut durchkomme, vielleicht nicht mehr den letzten Zweikampf suche und so weiter. Das war dann auch verständlich. Und dann kamen ja durch die Einwechslungen aber auch nochmal neue Impulse ins deutsche Spiel. Ja. Und man hat dann am, am Ende auch wirklich gemerkt, die Jungs, die hier reinkommen, die wollen sich jetzt auch nochmal zeigen. Mhm. Die wollen diese 20, 25 Minuten, die sie jetzt noch haben, auch wirklich nutzen. Naja, und das haben sie ja auch getan.
Als Trainer kann dir doch eigentlich nichts Besseres passieren in so zwei Spielen. Das erste Spiel dominierst du total und im zweiten Spiel wirst du dann eben auch mal vor eine Challenge gestellt, nämlich das frühe Gegentor. Und da war ja total gut zu sehen, dass sie eben nicht einbrechen, sondern dass sie an sich glauben. Natürlich hilft dann auch, dass schnell der Ausgleich fällt, aber bis zum Schluss haben sie gekämpft und sich natürlich dann auch das entscheidende Siegtor am Ende verdient, muss man sagen.
Ja, und Toni Kroos hat ja hinterher auch gesagt, wahrscheinlich mit so einem Rückschlag jetzt das frühe Gegentor gegen die Niederlande, da wären sie vielleicht vor ein paar Monaten noch in sich zusammengefallen. Ja. Und das tun sie eben nicht mehr und sie strahlen auch nach außen. Das kommt auch in jedem Interview, kommt das rüber. Strahlen sie wieder ein Selbstbewusstsein aus. Wir sind wieder wer und wir wollen eine gute Heim-EM spielen.
Also Jens, was heißt das jetzt für die EM? Holen wir das Ding jetzt oder wie sieht's aus?
Wir haben ja im vergangenen Jahr schon mal einen gemeinsamen Podcast gemacht, On Communication, da hatten wir ja auch eine Fußballfolge, da ging es auch um den DFB und ich habe damals gesagt, ja, Nagelsmann und Rudi Völler, die Kombination passt für mich und wir kommen bis ins Halbfinale. Warum nicht? Bleib ich bei. Nicht, ne? Ist möglich. Ja. Du hast damals gesagt, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Natürlich. Dafür hast du auch 3 Euro ins Phrasenschwein bezahlt.
Aber da hat damals mein Vergangenheits-Ich absolut recht.
Genau. Ja. Und was sagt denn dein Heute-Ich, lieber Nils?
Also was glaubst du denn? Mir war schon eigentlich nach 8 Sekunden im Frankreich-Spiel klar, dass wir jetzt auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar sein werden. Natürlich holen wir die EM und alles, was es noch zu holen gibt. Also, du, ich bleib bei meiner Aussage, dass man da gucken muss. Du weißt nie, wie sich so ein Turnier entwickelt. Fakt ist, die Vorrunde müssen wir natürlich überstehen. Wir sind da in einer Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz. Auch alles keine schlechten Mannschaften, aber da gibt es schon ganz andere Gruppen. Also da müssen wir natürlich durchkommen. Und dann muss man sehen, also wen kriegst du zugelost oder ne?
Klar.
Wer steht dir gegenüber? Tagesform, Schiedsrichterentscheidung, da kommen dann so viele Dinge mit rein. Aber ich glaube zumindest, dass wir uns gut verkaufen werden.
Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist, ob all das über die kommenden Jahre und Jahrzehnte, was dann noch kommen soll, ob das auch mit Julian Nagelsmann als Trainer passiert. Was hast du für ein Gefühl, Nils?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Es war ja schon relativ interessant, dass er jetzt bei den ganzen PKs rund um diese zwei Spiele öfter auch zu seiner persönlichen Zukunft Stellung genommen hat. Und er hat ja relativ klar gesagt, dass er keine Pause im Sommer machen möchte, dass er also nach der EM direkt weiterarbeiten will. Und er hat auch gesagt, dass er seine Entscheidung darüber, wo er dann trainieren wird, gerne noch vor der EM treffen würde. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, bleibt er beim DFB oder sucht er sich einen Verein? Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt mit seinen doch sehr offensiven Äußerungen. Hat er sich damit ins Schaufenster bei den Vereinen gestellt oder wollte er eigentlich nur Druck auf den DFB ausüben? Denn DFB-Präsident Neuendorf hat er jetzt direkt gesagt, sie wollen ihm einen neuen Vertrag geben.
Ja, ja.
Wenn das sein Ziel gewesen wäre, hätte er damit jetzt gar nicht so einen schlechten Move gemacht.
Das ist richtig, aber du hast es eben schon erwähnt, er hat das so häufig in den PKs, die ja rund um die Spiele waren, gesagt, dass er ja taktisch nicht so viel ausrichten kann. Dass es hier eher um eine gute Auswahl, um eine gute, sag ich mal, Grundstimmung auch im Team gehen muss. Und deswegen ja auch diese Rollenspiele, die er begonnen hat. Also von daher alles gut. Aber er hat so oft betont, dass er gerne auch täglich mit den Jungs arbeiten würde. Und für mich klang es schon eher wie ein Bewerbungsschreiben für einen anderen Club. Und man muss ja auch mal sehen, im Sommer ist ja die eine oder andere Position auch vakant bei großen europäischen Vereinen. Also Liverpool sucht einen Trainer, die Bayern suchen einen Trainer.
Barcelona
sucht einen Trainer. In England muss man mal gucken, wie es weitergeht mit Manchester United. Kommen sie in die Champions League oder nicht? Chelsea steht im Moment auf dem 10. Platz. Damit sind die auch nicht so richtig zufrieden. Ja. Also von daher möglicherweise auch nochmal zwei interessante Vereine, die nochmal dazukommen. Und ich sag mal so, vom Selbstverständnis und vom Selbstvertrauen eines Julian Nagelsmann ausgehend, würde er sich, glaube ich, schon bei solchen Vereinen sehen.
Ich glaube, das ist auch so ein Ding, der wird in der Bundesliga, glaube ich, so schnell keinen Verein mehr übernehmen. Mhm. Es wurde ja die Tage kolportiert, dass Borussia Dortmund mal vorgefühlt hätte. Und da hat er wohl schon relativ deutlich gesagt, dass er sich dort nicht sieht. Und der Mann will sich natürlich, und das jetzt mit allem Respekt für Borussia Dortmund, nicht verschlechtern. Aber er war bei den Bayern und hat, glaube ich, Bock, auf diesem Level auch zu bleiben.
Genau.
Das heißt, auf jeden Fall bei einer Mannschaft, die Champions League spielt. Ja. Und was ich auch glaube, was durch durchaus einen Einfluss haben wird auf seine Entscheidung, ist die Kohle. Denn das war auch interessant bei der PK, als es dann darum ging, Vertrag oder nicht beim DFB, hat er dann so ein bisschen ausgeführt, was da auch wichtig ist. Und da hat er unter anderem auch gesagt, dass es um Geld geht. Er hat das dann selber so ein bisschen wieder versucht, kleiner zu reden. Das ist natürlich jetzt nicht das Einzige und das Größte. Aber er hat diesen Punkt eigentlich als erstes gebracht. Das heißt, er hat das schon auch im Kopf. Ja. Mit anderen Worten, auch die Zahl, die hinter seinem Gehalt in diesem Vertrag steht, wird mit darüber entscheiden, ob er beim DFB bleibt oder nicht.
Ich fand auch sehr interessant bei den PKs vor den Spielen jetzt in Frankreich oder auch gegen die Niederlande. Da sind ja dann auch immer Vertreter aus Frankreich und den Niederlanden bei diesen PKs vor Ort. Und eigentlich ist es dann so, Knopf ins Ohr und dann kriegt man das übersetzt und antwortet dann auch in der eigenen Landessprache, also auf Deutsch. Was hat Nagelsmann gemacht? Er beantwortet die Antworten alle oder er beantwortet die Fragen, so rum, alle auf Englisch und in einem sehr guten Englisch. Also von daher vielleicht auch so ein Zeichen in Richtung Premier League. Jungs, ne, ich kann das auch auf Englisch machen, überhaupt kein Problem. Und ich muss wirklich sagen, er hat es ganz wunderbar gemacht, hat es ganz wunderbar auch die taktischen Kniffe und so weiter erklärt. Also von daher, da hat er sich vielleicht auch für die englischsprachigen Vereine nochmal interessanter gemacht, weil die gesehen haben, ach ja, guck mal, das könnte funktionieren.
Es ist auch wirklich schwierig, so oder so. Also auch für ihn persönlich, wenn er jetzt vor der EM verlängert beim DFB und dann geht die EM halt doch irgendwie in die Hose, ist natürlich auch scheiße. Ne? Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen die Frage, schreibt man ihm dann auch was in den Vertrag? Also hat sein Engagement über die EM hinaus dann vielleicht auch mit dem direkten Abschneiden zu tun? Nur das würde wieder bedeuten, EM läuft schlecht, er macht doch nicht weiter und dann findet er natürlich auf die Schnelle wahrscheinlich keinen Verein.
Genau, dann haben nämlich die ganzen Vereine, die wir eben genannt haben, mit Sicherheit schon einen neuen Übungsleiter. Von daher, darauf kann er eigentlich nicht warten. Und von daher passt so dieses Puzzle, das passt für mich eigentlich nur zusammen, wenn er wirklich sagt, ich will einen Verein trainieren. Und ich brauche diese Entscheidung davor. Das bedeutet, wo sind wir dann? Irgendwie Anfang Juni oder sowas. Bis dahin muss ich spätestens wissen, wo ich trainieren werde.
Und ich glaube übrigens, dass es nicht nur seine eigene Zukunftsplanung ist, die er gerne quasi gesettelt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck in Anführungszeichen vor allem von den Vereinen kommt, die ihn auf dem Schirm haben, die dann sagen, ja, Julian, kannst du es dir vorstellen? Und er sagt ja grundsätzlich, ja, ich muss aber mal gucken, wie es beim DFB weitergeht. Und ich glaube, auch deswegen hat er das gesagt, weil natürlich die Vereine einfach auch in die Pötte kommen müssen. Ja. Vielleicht ist er ja dann am Ende doch wieder bei den Bayern und der Ewald sagt jetzt, ja, wir müssen uns mal einigen, damit wir jetzt hier dann die richtigen Spieler noch verpflichten können. Ja. Also das macht ja durchaus Sinn, dass er sich da beeilen will.
Definitiv. Also von daher, es bleibt spannend. Ja. Es wird sehr, sehr interessant sein, was hier die kommenden Wochen noch passiert. Jetzt wissen wir ja, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Adidas-Trikots auslaufen wird. In wunderschönen Adidas-Trikots natürlich. Das wird aber nicht mehr so lang so sein, lieber Nils.
In der Tat. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das war ja der Aufreger überhaupt. Ab 2027 wird der DFB von Nike ausgerüstet und eben nicht mehr von Adidas. Nach 70 Jahren Partnerschaft, wie können die das nur tun, diese Schweine? Und es ist wirklich interessant zu sehen, wer sich dann da alles so zu Wort gemeldet hat. Und vor allem aus der Politik kamen sehr viele interessante Stimmen. CDU-Chef Friedrich Merz nennt die Entscheidung unpatriotisch.
Natürlich.
CSU-Chef Markus Söder, falsch, schade und unverständlich.
Mal mindestens.
Karl Lauterbach hat sich noch geäußert und Robert Habeck sagte, ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehören für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität, da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht.
Natürlich.
Ist doch schön, dass sich die Politiker zumindest bei so einem Thema mal einig sind.
Das könnte das einzige Thema sein überhaupt, ja.
Was hast du gedacht, als du das gelesen hast? Warum melden die sich da jetzt überhaupt alle zu Wort?
Ja, ich glaube, weil es ein interessantes Thema ist und man sich damit wieder ein bisschen ins Schaufenster stellen kann. Also ich meine, die haben ja im Moment eigene Probleme, besonders natürlich Herr Habeck mit seiner Ampelkoalition. Das läuft ja nicht so richtig rund. Und das ist jetzt mal wieder, wie du eben gesagt hast, so ein Thema für alle, für alle Deutschen und das reines Marketing,
nichts anderes. Das ist Populismus halt auch, ne? Und ich glaube, die haben auch als, das war ja so die erste emotionale Reaktion, diese Statements kamen relativ früh nach Bekanntgabe der Entscheidung und ich glaube, sie haben sich auch gedacht, ah, das ist so ein Ding, das hauen wir jetzt so raus und da werden die Mehrheit der Deutschen wird dann natürlich sagen, ja genau, wie können die das machen, ne? Wie können die diese langjährige Partnerschaft da aufkündigen? Aber es gibt ja durchaus auch gute Gründe dafür.
Ja, es gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Grund. Und Andreas Rettich hat das ja im Doppelpass sehr, sehr ausführlich beantwortet, warum jetzt die Entscheidung so gefallen ist. Und das macht halt alles Sinn. Und wenn du halt doppelt so viel Kohle kriegst von Nike im Vergleich zu Adidas, jo, dann würde ich sagen, machst du das halt auch. Ja. Ne? Und es wurde ja auch der Zeitpunkt dieser Bekanntgabe kritisiert. Mhm. Auch das hat er sehr, sehr schlüssig erklärt. Und dass es bei börsennotierten Unternehmen, das sind Ad-Hoc-Meldungen, die müssen dann, also sagen wir es mal so, andersrum, du kannst nicht quasi das jemandem schon stecken, also zum Beispiel Adidas schon mal sagen 2 Wochen vorher und dann später gibst du es in der Öffentlichkeit bekannt. Das muss alles zeitgleich passieren. Das sind einfach die Vorgaben. Mhm. So, demnach hatten die da gar keine andere Wahl. Und das wäre ja auch nicht so schlau gewesen, diese Entscheidung erst Richtung EM bekannt zu geben. Dann wird nämlich während des Turniers darüber geredet. Also von daher, ich kann das alles gut nachvollziehen. Und das ist jetzt eben schon und nicht erst im Herbst, hat einfach auch den Hintergrund, dass natürlich Nike auch noch mit anderen Ländern verhandelt. So, und da wollte man natürlich auch dieses Angebot dann irgendwie annehmen, ja, und jetzt nicht erst in ein paar Monaten.
Ja, und Adidas ja eben auch. Also man muss sich das ja so vorstellen, man geht in die Budgetverhandlungen ja mehrerer Länder jetzt, ja, in dem Fall. Und wenn Adidas jetzt Deutschland verliert, dann werden natürlich auch Gelder frei für andere Nationen. Das heißt, die gehen da auch wieder in die Ausschreibungen rein. Von daher, das kann man schon nachvollziehen. Ja, ich kann das alles total nachvollziehen. Das ist auch richtig. Wirft nicht so ein gutes Bild auf den DFB, finde ich, weil man schon auch das Gefühl hat, gerade nach so einer langen Partnerschaft, da hätte es aus meiner Sicht schon eine Möglichkeit gegeben, Adidas kurz vorher zumindest zu sagen, hey Jungs, wir gehen mit Nike und oder mit Nike. Der CEO Björn Gulden wurde ja schon von dieser Nachricht auch überrascht, der Adidas-CEO. Und das, glaube ich, hätte man eventuell, du hast es jetzt eben beschrieben und Andreas Rettich ja auch, aber da hätte man eventuell schon vorher mal eine kurze Info rübergehen können, dass die es nicht aus den Medien erfahren. Das fand ich ein bisschen unglücklich, aber ja,
das gut. Hat dann was mit Wertschätzung zu tun, so ein bisschen auch. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, Wertschätzung ist auch die Höhe eines Angebots. Mhm. Und wenn du nur die Hälfte bietest von einem Mitbewerber, mangelt es da vielleicht dann auch ein bisschen an Wertschätzung. Ja. Also man kann ja auch sagen, warum hat Adidas sich nicht mehr ins Zeug gelegt, dass diese Partnerschaft fortgeführt, ja, wird.
Ne? Auf jeden Fall. Kannst du dir denn die deutsche Nationalmannschaft mit dem Swoosh vorstellen und nicht mit den 3 Streifen. Wie sieht's da bei dir aus?
Also, um es mal ganz ehrlich zu sein, ist mir scheißegal. Wirklich. Also ich hänge da nicht so wahnsinnig dran. Klar, man hat sich irgendwie dran gewöhnt, aber also Nike ist so präsent auch als Ausrüster irgendwie auf Schuhen und sowas. Also meine Welt geht da ehrlich gesagt nicht unter.
Ich bin da auch wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Lokalpatriot.
Genau, das ist nämlich, das ist ein Problem, mein Lieber.
Ja, vielleicht ist es so. Nein, ich bin auch persönlich, ich konnte nie mit Adidas was anfangen. Mir haben die Schuhe früher beim Fußball nicht gepasst. Ich kann in denen nicht Tennis spielen, das habe ich auch probiert. Ich trage auch persönlich in jeder Sportart, die ich ausübe, Nike-Schuhe. Von daher, ich finde es cool. Wäre vielleicht mal wieder ein Nationalmannschaftstrikot, was ich mir dann kaufen würde. 2027, 28, wann auch immer dann das erste.
2006 habe ich noch eins. Das sieht auch schön aus. Und übrigens, nur weil es mir gerade einfällt, wer das Buch noch nicht gelesen hat, von Phil Knight, Shoe Dog, sehr zu empfehlen, wo quasi der Nike-Gründer seine Geschichte darlegt, wie er angefangen hat mit Schuhen aus dem Kofferraum raus und dann zum Weltimperium. Sehr, sehr lesenswertes
Buch. Bin ich gerade auch dran, so parallel mit der Andre Agassi. Legacy Bio Open, auch sehr, sehr spannend. Und da gibt es ja auch so Überschneidungen auch mit Nike. Mhm. Also kann ich auch nur total empfehlen. Super.
Was ich gerne noch erwähnen würde, ist die Reaktion von Seiten des DFBs auf diese Kommentare aus der Politik. Denn da gab es 2 sehr schöne Reaktionen. Der ehemalige Teammanager Oliver Bierhoff hat sich auf LinkedIn geäußert und er sagt, die Politiker sollen sich aus der Diskussion raushalten. Sie kennen die Hintergründe und Fakten nicht. Wo ist der Standortpatriotismus der deutschen Wirtschaftspolitik? Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr zum Standortpatriotismus beiträgt. Stattdessen verlassen uns Unternehmen wegen hoher Energiekosten, hoher Steuern und zu viel Bürokratie. Solche Politikerkommentare werte ich als Eigentore. Also, er keilt zurück und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke wird bei Sky noch deutlicher. Er sagt, Ich habe mich maßlos über viele Politiker-Kommentare geärgert, die auf einmal den Patriotismus für sich entdecken. Es gibt Leute, die haben vor 5 Jahren noch gesagt, Vaterlandsliebe kotzt mich an, und jetzt entdecken sie auf einmal den Patriotismus. Jo, also ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass dann die Äußerungen aus der Richtung auch relativ eindeutig sind.
Ja, absolut. Gut. Nationalmannschaft ist dann jetzt erstmal rum, lieber Nils.
Ja. Ich freue mich aber auf den Sommer. Ja. Also aber im Sommer werden wir viel natürlich über die EM sprechen, das da stimmt, sind wir dann ganz nah dran. Aber bis dahin, hast du völlig recht, gibt es noch ein bisschen Bundesliga.
Genau, wir fokussieren uns jetzt wieder auf das, was jetzt jede Woche in den Ligen Europas passiert und natürlich auch in der Champions League. Also da wird es super, super spannend, und jetzt ist ja eins der großen Themen, die wir in der Liga bei uns zumindest noch haben, ist der Abstiegskampf. Mhm. Da kämpfen 3 Mannschaften um den Relegationsplatz, nämlich Mainz 05, der 1. FC Köln und Darmstadt 98. Und oben drüber müssen vielleicht die Bochumer und die Wolfsburger noch ein bisschen schauen. Mhm. So der Abstand Platz 16 auf 15 und 14 sind nur 6 Punkte. Also auch die können in den vergangenen oder in den kommenden 8 Spielen jetzt nicht die Füße hochlegen. Also von daher, da ist es super spannend. Und wir kriegen ja hier natürlich auch immer in Mainz, wir kommen ja beide aus Mainz, immer ein bisschen das mit, was rund um die 05er passiert. Und da hat der Trainerwechsel zu Bo Henriksen vor 5 Wochen ja schon einen Effekt gehabt.
In der Tat, muss man sagen. 5 Spiele, dann haben wir 2 Siege, 1 Unentschieden, also 7 Punkte geholt und den Negativtrend auf jeden Fall gestoppt. Und vor allem hat man das Gefühl, in Mainz glaubt man wieder dran, genau, dass das klappt mit dem Relegationsplatz.
Genau. Und weil wir zwar hier ein bisschen was mitbekommen, aber doch nicht so tief in der Materie drin sind, haben wir uns eine Expertinnenmeinung für diese Folge mal geholt, nämlich von Felicitas Boos. Sie ist Teil des Podcasts Hinterhofsänger, der sich ausschließlich mit dem Thema Mainz 05 beschäftigt. Und wir haben sie mal gefragt, wie hat sich denn so die ganze Situation bei Mainz 05 jetzt unter Bo Henriksen verändert und wie schauen denn die kommenden Spiele jetzt möglicherweise unter ihm aus? Und da hören wir doch mal gemeinsam rein.
Seit 5 Spielen ist Bo Henriksen jetzt Cheftrainer bei Mainz 05 und mittlerweile lässt sich ein kleines Zwischenfazit ziehen, was der Däne den Mainzern eingehaucht hat, sodass sie es geschafft haben, 2 Saisonsiege in seiner Amtszeit schon einzufahren. Natürlich ging alles los mit seiner Pressekonferenz, die ehrlicherweise die Fans so sehr abgeholt hat. Nach Jahren der kurzen Antworten, der einsilbigen Antworten, der unklaren Antworten war klar, dass mit Bo Henriksen ein Trainer auf die Trainerbank zurückkehrt, der die klaren Worte liebt und vor allem die vielen Worte liebt. Er ist jemand, der vor allem darüber kommt, dass er die Leute anzündet. Und natürlich waren auch einige skeptisch nach dieser Pressekonferenz und haben gesagt, mal sehen, ob das sich nicht alles in Dampf auflöst, wenn wir gegen Augsburg spielen. Aber da wurde dann schon klar, da steckt etwas dahinter, und die Spielanlage von Mainz 05 hat sich tatsächlich im Vergleich zu dem, was wir unter Bo Svensson gespielt haben, gar nicht so sehr verändert. Aber bei Bo Henriksen ist es eben so, dass die Mainzer viel mutiger agieren, viel weiter vorne pressen, auch viel weiter vorne stehen und dadurch den Gegner früher unter Druck setzen. In den Spielen gegen Augsburg hat sich das so ganz deutlich bemerkbar gemacht, und gegen Leverkusen und Gladbach war es halt eben sehr knapp, aber trotzdem war klar, die Mainzer wollen mutig auftreten. Gegen Bayern ist es den Mainzern dann ein bisschen auf die Füße gefallen, ehrlicherweise. Da hat Martin Schmidt auch überraschenderweise nach dem Spiel die Taktik des Trainers angezählt bzw. in Zweifel gestellt. Aber das Interessante war, dass Bo Henriksen eigentlich sich davon gar nicht hat beeindrucken lassen. Und das Spiel gegen Bochum hat dann wiederum bewiesen, dass bei Mainz 05 sich eigentlich das Spiel an sich überhaupt nicht geändert hat. Er ist ein Freund der auch unpopulären Entscheidungen, und das war im Spiel gegen Bochum auch zu sehen, Kruder auf die Bank zu setzen, der unter ihm zu einem Stammspieler geworden ist, und dafür Ajorg reinzunehmen, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Mainz sich eigentlich auf den körperlichen Kampf mit Bochum eingelassen hat. Und wer das Spiel gegen Bochum gesehen hat, hat auch gesehen, es war wirklich kein schönes Bundesligaspiel, sondern wirklich ein einziger Kampf. Und das ist eben etwas, was wir unter Bo Svensson und auch unter Jan Sievert schon gesehen haben, nämlich dass Mainz 05 einfach auch sich körperlich auf die Ebene des Gegners begibt und sich eben nicht von den spielerischen Vorteilen, die sie haben, ja, da eigentlich Kapital draus schlagen kann. Interessant ist aber eben dann, warum Mainz das Spiel gegen Bochum gewinnen konnte und das auch noch mit 2 Toren Unterschied und zu 0, was auch so lange nicht mehr passiert ist. Das Entscheidende ist nämlich hier, dass Bo Svensson wirklich es schafft, die Mannschaft mitzunehmen, die Ansprache geändert hat und das offensichtlich Früchte trägt. Denn die Jungs stehen ganz verändert auf dem Platz. Und das ist etwas, was wir eigentlich im Abstiegskampf dringend brauchen, was auch immer wieder auch vom Mainzer Umfeld angezählt wurde. Sprich, endlich glaubt die Mannschaft wieder an sich. Selbst wenn sie keinen guten Fußball spielt, schaffen sie es, den Kopf unten zu halten, das Ding durchzuziehen. Und das ist etwas, was wir dringend im letzten Finale jetzt in der Saison brauchen und worauf wir zählen können. Und das ist etwas, was Bo Svensson ganz klar mitbringt. Der Blick über den Sommer hinaus ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil natürlich so eine Ansprache sich auch abnutzen kann. Aber die Hoffnung ist da. Er ist zwar nicht dafür bekannt, mit Jugendspielern besonders gut umzugehen oder eben sie auch gut einzusetzen. Aber ich denke, gerade mit seiner Anwesenheit auch bei den U19-Spielen, die diese Saison in der UEFA Youth League gespielt haben, und eben auch mit seinem Setzen auf Brajan Gruder, zeigt eindeutig, dass er sich da wahrscheinlich auch weiterentwickeln wird. Und deswegen kann man eigentlich nur hoffen, dass seine Ansprache und so, wie er jetzt das Finale der Saison gestalten wird, dazu führt, dass Mainz diese Saison eben nicht absteigt und dass wir vielleicht über den Sommer hinaus auch etwas sehen, was das Spiel ein bisschen weiterentwickeln wird. Weil das ist natürlich etwas, was wir auch schon unter Bo Svensson gesehen haben, dass so wie Mainz 05 mit der Fünferkette Fußball spielt, Schwierigkeiten haben könnte, vor allem gegen spielstarke Mannschaften. Deswegen ist jetzt auch mal interessant, was Bo Henriksen sich gegen Leipzig ausdenkt. Das werden wir dann sehen jetzt am kommenden Wochenende. Wir sind gespannt und ich glaube, alle Fans im Mainzer Umfeld wünschen sich einfach, dass wir es jetzt schaffen, uns noch weiter von Köln und Darmstadt zu lösen und noch weiter auf Bochum und Wolfsburg aufzuschließen.
Vielen, vielen Dank, Felicitas. Ja, man merkt, die Frau weiß, wovon sie spricht.
Definitiv, ja.
Sehr, sehr spannend, diesen Blick mal zu haben. Und sie nennt da natürlich viele, viele sehr richtige Sachen. Und ich würde gerne mal beim Trainer anfangen und seiner Kommunikation. Es ist schon auffällig, dass er eben diese gute Laune so versprüht, ja, und eben auch einfach optimistisch ist, obwohl Mainz mitten im Abstiegskampf steckt.
Ne? Ja. Aber das hat man ja von Anfang an auch gemerkt. Schon vor dem Augsburg-Spiel, das hat ja Felicitas eben auch angesprochen, hat er die Fans mitgenommen, die Spieler mitgenommen. Er hat einfach eine positive Sicht auf die Dinge reingebracht und das ist was, was man auf jeden Fall auch jetzt auf dem Platz sieht. Ja, die Mannschaft kämpft wieder, die Mannschaft beißt und wir haben es ja vor ein paar Wochen auch schon mal im Podcast gesagt, es gibt ja immer so verschiedene Möglichkeiten, mit so einem Abstiegskampf umzugehen und er ist halt einer, der sagt, wir wollen da positiv rangehen, ich will den Jungs auch die Angst nehmen, die sollen einfach spielen, nach dem Motto Nagelsmann, wir kicken. Also wir spielen und dann gucken wir am Ende, was bei rauskommt. Er sagt, wir haben jetzt noch 8 Finals vor der Brust und er ist auch gar nicht so unoptimistisch, dass es vielleicht auch noch mal ein bisschen nach oben gehen kann. Also, dass man vielleicht sogar Bochum und Wolfsburg noch mal in den Abstiegskampf richtig mit reinziehen kann. Er sagt nämlich, wir wollen die jagen. Wir wollen was tun und wollen versuchen, da auch noch mal ranzurutschen. Und vielleicht ist ja der Relegationsplatz gar nicht das Maximum, was wir erreichen können.
Das ist psychologisch ja immer ganz interessant. Das hast du ja auch an der Spitze der Tabelle. Es ist immer die Frage, bist du der Jäger und hast was zu gewinnen oder bist du der Gejagte und hast gefühlt nur Dinge zu verlieren?
Ja.
Das Problem kennt Bayern ja, dieses Jahr ist es mal ein bisschen anders, aber da ist es ja genauso. Sagst du dir, oh Gott, ich habe Köln im Nacken und ich habe hier den Relegationsplatz zu verlieren? Mhm. Oder sagst du dir, ey, es sind nur 6 Punkte und dann bin ich safe dabei nächstes Jahr? Und den Ansatz kann ich auf jeden Fall extrem gut nachvollziehen.
Genau.
Und wenn du aus 5 Spielen 2 gewinnst, kannst du auf jeden Fall auch noch das ein oder andere, was vor der Brust liegt, gewinnen. Und es sind natürlich noch wirklich richtungsweisende Spiele dabei. Felicitas hat es gesagt, am Samstag jetzt in Leipzig, das ist natürlich eine Hausnummer. Danach kommt aber Darmstadt. Gegen Köln spielen sie auch noch, also die direkten Konkurrenten. Ansonsten haben wir noch Hoffenheim, Freiburg, Heidenheim, Dortmund, Wolfsburg. Im Prinzip ja auch noch mehr oder weniger direkter Konkurrent. Da ist auf jeden Fall was drin für die Mainzer.
Auf jeden Fall. Und Leipzig ist ja kein ganz schlechtes Pflaster für die Mainzer, nämlich vor einem Jahr, genau am 1.4.2023, sind die Mainzer nach Leipzig gefahren und haben dort 3-0 gewonnen.
Krass.
Das hat damals auch keiner gedacht. Sie haben das hingekriegt. Warum nicht dort zumindest einen Punkt holen oder vielleicht mit ein bisschen Glück auch einen Sieg? Das wäre natürlich im Abstiegskampf sogenannte Bonuspunkte, ne, die man nicht unbedingt mit einrechnet, aber wenn man sie hat, freut man sich drüber.
Aber die Leipziger werden natürlich auch alles dafür geben, dieses Spiel zu gewinnen, denn die liefern sich ja gerade auch einen heftigen Wettstreit mit Borussia Dortmund um den vierten Platz und damit die Champions League-Teilnahme. Genau. Dortmund ist noch einen Punkt vor Leipzig. Aber das wird natürlich jetzt auch noch total spannend, zumal die Dortmunder ja jetzt am Samstag gegen die Bayern spielen.
Ja, absolut. Und die Dortmunder haben insgesamt ein Hammerprogramm. Ja, sie sind noch in der Champions League, müssen aber jetzt, wie gesagt, nach München, müssen nach Leipzig. Dann kommen noch Leverkusen und Stuttgart in den Signal Iduna Park. Da musste doch jetzt in München was holen. Du musst Punkte jetzt in München holen, oder? Was meinst du, Nils?
Weiß nicht, was die Dortmunder so müssen, aber ich weiß, was die Bayern wollen, nämlich auf jeden Fall keine Punkte an Dortmund abgeben. Und dieses Spiel wird ja schon so ein bisschen runtergeredet. Ne? Da ist ja kaum noch vom der deutsche Klassiko die Rede.
Kein Thema bisher.
Das ist halt, als würde man jetzt über so ein Abstiegsduell sprechen. Ganz so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Ich finde, die Dortmunder spielen eine gute Saison, die Bayern spielen eine okaye Saison. Und das wird natürlich ein spannendes Spiel. Und ich kann solche Spiele wirklich schlecht tippen, weil da mein Bayern-Herz einfach zu stark in meiner Brust schlägt. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Bayern gewinnen, aber lassen wir uns mal überraschen.
Wenn man mal einen Blick auf die Statistik wirft, dann wird das sogar ein sehr, sehr klares Ding für die Bayern am Wochenende. In den vergangenen 10 Spielen in München hat der BVB genau einmal gewonnen, nämlich 2013-14, damals noch unter Jürgen Klopp, gegen Pep Guardiola. Und in der Folge haben sie 9-mal verloren. 3,7 zu 1,1 Tore. Also 4:1 im Schnitt.
Ja. Ja, ich kann mich auch an viele Spiele erinnern, wo man immer das Gefühl hatte, die Dortmunder haben einfach die Hosen voll, wenn sie da in München spielen. Und ich meine, war das ein 4-0 oder 5-0, was es sogar zur Pause mal gab, wo Lewandowski auch so viel Tore gemacht hat.
Ja, wo Zagadou so krass am Ball vorbeigetreten hat und in der vergangenen Saison, weiß ich noch ganz genau, mein Schwiegervater ist 70 geworden und wir haben uns abends dann aber 18:30, das war in Holland, haben wir ein Häuschen gemietet, haben zusammen gefeiert und hatten unser Heineken auf um 18:30 und nach 20 Minuten stand es gefühlt 4-0 für die Bayern. Ja. Und wir haben uns angeguckt, super, was machen wir jetzt? Premier League gucken oder was? Ja. So ist es in den vergangenen Jahren oft gelaufen, wenn die Dortmunder nach München gekommen sind, dass die Bayern sie da quasi auch aufgefressen haben von Anfang an. Und ich hoffe, als neutraler Zuschauer, der ich ja eher bin als du jetzt bei diesem Spiel, dass es einfach ein spannendes Spiel ist und dann werden wir am Ende sehen, wer gewinnt. Ja?
Eine letzte Frage hätte ich dazu noch und dann schließen wir damit auch den Bogen zur Nationalmannschaft. Meinst du denn, dass diese Nichtnominierung der vielen Dortmund-Spieler jetzt was auslöst? Also im Sinne von, kommt jetzt so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität, jetzt zeigen wir es allen und auch dem Nationaltrainer, dass wir hier total geil sind? Oder kann das wirklich auch einen Bruch bedeuten für den einen oder anderen, der sich dann denkt, na toll, bin ich mal mehr gut genug für die Nationalmannschaft, das kann ja hier nichts werden?
Ah, ich glaube schon, dass die Spieler sich ganz gut auch einschätzen können. Und ich glaube, du hast es vorhin gesagt, dass Dortmund eine gute Saison spielt, was ergebnistechnisch auch so ist. Aber ich glaube, von der Spielweise hat es auch nicht immer gepasst in Dortmund. Und ich glaube, da können sich die Spieler auch ganz gut einschätzen. Ich meine, dass der Schlotterbeck halt immer mal einen riesen Fehler drin hat. Quasi in jedem Spiel hat man ja vergangenen Spieltag gegen Frankfurt erst wieder gesehen, wo er den Frankfurtern quasi ein Tor geschenkt hat, das dann Götze gemacht hat. Also der weiß selbst, dass er noch Dinge hat, an denen er arbeiten muss. Auch ein Süle weiß, dass er im Moment nicht auf dem allerhöchsten Niveau spielt. Hummels ist nochmal vielleicht eine etwas andere Geschichte. Ich glaube schon, dass Hummels auch gerne jetzt nochmal diese EM spielen würde. Wer weiß, wie es im Sommer bei ihm weitergeht. Um Julian Brandt tut es mir ehrlicherweise ein bisschen leid, weil ich mir schon auch vorstellen kann, also er spielt eine gute Saison, auch was Tore und Assists angeht, vielleicht nicht so stark wie in der vergangenen Saison, aber ich glaube auch, dass er ein Spieler sein könnte, der möglicherweise mal so ein Musiala oder so ein Wirtz auch ablösen könnte. Wer weiß, was noch passiert bis dahin. Ne? Ein Wirtz hat auch noch 35 Spiele bis dahin. Der Musiala möglicherweise hat halt auch noch ein paar vor der Brust, wenn sie in der Champions League weiterkommen. Also von daher nochmal so ein Kreativkopf, der auch so ein bisschen out of the box denkt, wie Julian Brandt dabei zu haben, das könnte ich mir schon vorstellen.
Aber also der Nagelsmann hat den Brandt, glaube ich, nicht so im Kopf, weil ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, dass er für die 3 offensiven Positionen, also hinter dem Stürmer, 4 Leute zur Auswahl hat und das sind die 3, die gespielt haben, plus Sané.
Ja, genau. Und also dann hast du Führich noch so dabei, das glaube ich auch. Ich glaube, Jule Brandt ist da immer noch ein bisschen, der wird noch nicht so gesehen, was er eigentlich für den BVB tut.
Aber um ehrlich zu sein, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß nicht warum, aber seit ich Brandt auf dem Schirm habe, also ein Riesenfan war ich nie. Frag mich nicht warum, das ist auch nur ein Bauchgefühl. Ich weiß, dass das ein guter Spieler ist und der ist mir auch nicht unsympathisch. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, für das allerhöchste Regal reicht es nicht. Mhm. Aber vielleicht, oh Gott, vielleicht habe ich jetzt was gesagt und das fällt mir jetzt am Wochenende auf die Füße.
Das war der Jinx, lieber Nils.
Hattrick von Brandt gegen die Bayern.
Genau. Nein, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, die Dortmunder wissen, unabhängig von dem, was jetzt mit der Nationalmannschaft ist, was zählt. Nämlich, sie müssen so viele Spiele gewinnen wie möglich, um noch in diese Champions League reinzukommen. Ob das dann Zusatzmotivation ist, das weiß ich gar nicht, ob es die braucht. Ich glaube nicht, dass sie deswegen jetzt in ein Loch fallen werden, sondern sie wissen, glaube ich, schon auch alle ganz genau, dass sie noch ein bisschen was zu tun haben. Man muss auch sagen, so aus Dortmund hat sich ja auch so dieser Sturm der Entrüstung, der war ja auch gar nicht so richtig da. Das konnte man vielleicht auch irgendwo nachvollziehen, gerade auch durch die Argumentation von Nagelsmann. Von daher, ich hoffe, sie schätzen es alle richtig ein und geben richtig Gas am Wochenende. Und dann sehen wir ein schönes Spiel. Du wirst hoffen, dass die Bayern das Ding holen.
Auf jeden.
Ich guck mal, wie es ausgeht und dann schauen wir.
Ja, wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch auf die nächste Folge, wo wir uns natürlich wieder intensiv mit der Bundesliga auseinandersetzen werden. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank auch nochmal an Felicitas von den Hinterhofsängern für den Input. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bleibt stabil. Gutes Spiel. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens. Defense Jens. Schalalala.